Wir waren letztes Mal im Beweis von Lemma 2.5. Da ist R ein Integritätsbereich, also ein kommutativer Ring mit 1 Element und ohne Nullteiler. Und wir haben schon Teil A gemacht. In Teil A hatten wir eine Kürzungsregel. Und Vorsicht, dies nicht zu verwechseln mit der Kürzungsregel in Gruppen, denn wir haben ja im Allgemeinen keine multiplikativen Inversen. Aber wenn wir keine Nullteiler haben, dann können wir aus der Gleichung A mal C gleich B mal C schließen, wenn C nicht das Nullelement ist, dass dann A und B gleich sind. Das haben wir schon gezeigt. War ganz einfach. Jetzt kommt Teil B. Bei Teil B haben wir ein bisschen mehr zu tun. Ich habe angeschrieben, was wir zu zeigen haben. Wenn P aus R ein Primelement ist, dann ist P auch irreduzibel im Signal. Das werden wir zeigen. Sei also P aus R Pi. Erinnern wir uns an die Checkliste. Was wissen wir dann? P ist nicht null, P ist keine Einheit und wenn P ein Produkt teilt, dann teilt es einen der Faktoren. Das ist die Checkliste für Primelemente. Wir wollen zeigen, dass P irreduzibel ist, da haben wir auch eine Checkliste. P soll nicht null sein, P soll keine Einheit sein und die Teiler von P in R sollen nur die Elemente sein, die zu P assoziiert sind oder die eben Einheiten sind. Oder anders gesagt, P hat keine interessanten Teile. Das wollen wir zeigen. Gut ist, dass da jetzt in der Checkliste zwei Punkte automatisch erledigt sind. Jetzt nämlich P nicht 0 und P auch keine Einheit in R. Jetzt bleibt noch die Sache mit den Teilern zu zeigen. Dann nehmen wir uns einfach was her. Sei x und y. Einheiten sind oder zu P assoziiert. Die treten dann immer so zusammen in Kombination auf. Wenn wir also jetzt zeigen, dass X assoziiert ist zu P, dann ist automatisch Y eine Einheit und andersrum. Und so sieht dann auch die Fallunterscheidung aus. Ich würde gerne zeigen, dass P ein Teiler von sich selbst ist. Wie mache ich das? Stimmt es in jedem Ring, dass jedes Ringelement ein Teiler von sich selbst ist? Was glauben Sie?
In Ringen mit 1 Element.
Ah, danke. In Ringen mit 1 Element, da teilt jedes Element sich selbst, weil man das ja schreiben kann als das Element selber mal 1 Element. Wenn der Ring keine 1 hat, ist nicht klar, wie man das umsetzen soll. Da ist nicht klar, dass jedes Element sich selbst teilt. Danke.
Sehr schön. Also schreiben wir hier jetzt einmal sich selbst. Und nehmen das P sich selber teilt. Passiert. Jetzt folgt mal 1 ist P, bla bla bla, ist P mal A mal Y. Was dürfen wir machen?
Na, erster Teil des Lemmas, ja?
Wir können dann A, P kürzen.
Warum dürfen wir kürzen?
Weil P kein bis 0 ändert ist.
Richtig. Wir dürfen kürzen, weil wir das schon gezeigt haben, dass das geht, wenn P nicht 0 ist. Also ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Danke, dass Sie das gemacht haben. P ist nicht 0, dann funktioniert das. Mit Teil A ist dann da Kürzungsregel, dieses Element 1, was jetzt hier noch übrig bleibt, dasselbe wie A mal Y. Und ich schreibe nochmal dazu, P ist nicht 0. Das ist wichtig an der Stelle. Aha. Jetzt kann ich schreiben A mal Y gleich 1. Das heißt aber doch, dass A und Y zueinander invers sind bezüglich der Multiplikation im Ring. Ansonsten würde ja nicht 1 rauskommen. Aha, das heißt A und Y sind Einheiten. Das heißt, was jetzt rauskommt, ist, dass dieses Element X hier zu P assoziiert ist und Y ist eine Einheit. Wunderbar. Im zweiten Fall kommt das genau andersrum raus, mit genau dem gleichen Trick. Das heißt, wir haben jetzt gezeigt, dass X und Y assoziiert zu P sind oder Einheiten. Das war das, was wir zeigen wollten. In Ringen, die Nullteiler haben, nicht anwenden. Wir werden da bestimmt nochmal drüber sprechen. Da kommt auf einmal Quatsch raus, da passieren komische Dinge. Ringe sind seltsam. Der zweite Teil, aus Prim folgt irreduzibel, könnte dazu verleiten, sich zu fragen, was ist denn mit der anderen Richtung? Folgt aus Irreduzibilität dann vielleicht Prim sein? Manchmal ja, manchmal nein. Ringe sind seltsam. Tatsächlich sind sehr, sehr spannende Ringe, die, in denen Prim sein und irreduzibel sein dasselbe sind. So wie Z zum Beispiel. Z ist in der Hinsicht ein wunderschöner Ring, wird uns noch oft über den Weg laufen. Aber es gibt noch andere Beispiele. Gut. Damit. Oh nein, wir sind noch nicht ganz. Da, ich möchte heute noch mehr zu maximalen Idealen sagen. Dazu muss ich Ihnen erzählen, was maximale Ideale sind. Aber vorher möchte ich noch ein Lemma beweisen über Primideale. In Integritätsbereichen kann man nämlich sehr schöne Aussagen darüber treffen, was bei Primidealen los ist, wenn das Hauptideale sind. Wenn es da also so ein Element gibt, was das Ideal erzeugt, dann kann man über dieses Element was sagen, wenn das Ideal ein Primideal ist. Lemma 2.6. Hier brauchen wir auch wieder einen Integritätsbereich. Nehmen wir uns einfach ein Primideal her. Nochmal zur Erinnerung: A mal R ist das von A erzeugte Ideal. Wir nennen das J, um die Notation zu vereinfachen. Das besteht einfach aus allen Vielfachen von A im Ring R. Und Primideal heißt, dass der Faktorring R mod J ein Integritätsbereich ist, dass es da also keine Nullteiler gibt. Wir hatten ein Kriterium uns überlegt am Montag, wie man nachweisen kann, dass ein Ideal ein Primideal ist. Umgekehrt, wenn man jetzt schon weiß, dass man ein Primideal hat, dann kann man das Lemma benutzen und kann den anderen Teil des Lemmas verwenden, um Aussagen zu treffen über die Elemente aus dem Ring. Wir zeigen jetzt.
Dann müssen es heißt, eine Einheit zu sein. Einheit sein heißt, man ist multiplikativ invertierbar. Und dazu gab es ein Lemma. In diesem Lemma stand, und das hatten wir als Übungsaufgabe, das zu beweisen, in diesem Lemma stand, wenn ein Ideal etwas enthält, was multiplikativ invertierbar ist, dann ist das Ideal sofort der ganze Ring. Da muss ich jetzt mal nachgucken, wo das stand. Lemma 281. Aber das war dann bestimmt römisch 1, denn wir sind noch nicht bei 2,8. Also, dann ist J gleich R mit Lemma römisch 1, 2,8. Und dann, glaube ich, war der erste Teil, wenn das Einselement drin liegt, dann bla bla bla. Der zweite Teil war, wenn ein multiplikativ invertierbares Element drin liegt, dann bla bla bla. Und ich weiß auch nicht mehr, ob es A, B oder C war. A, B, C oder 1, 2, 3? Wer weiß das noch? B.
Danke. Der zweite Teil, das wusste ich. B. Hier benutzen wir also, dass wir jetzt ein neues Wort haben für multiplikativ invertierbar, nämlich das Wort Einheit. Und dann liefert uns das Lemma genau das. Wir sind also fertig, falls A gleich 0 ist oder A eine Einheit ist. Dann gelten die Sachen, die da oben stehen. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, was in diesem anderen Fall los ist, in dem interessanten Fall. Und da wollen wir die Primidialeigenschaft benutzen, um zu zeigen, dass A irreduzibel ist. Ab jetzt sei A weder 0 noch Einheit, weder 0 noch eine Einheit. Checkliste sind mal wieder von selber erledigt. Sehr schön. Gucken wir uns an, wie die Teiler von A aussehen. Thank you. schreiben wir wieder das so hin, wie immer, sei x aus r so, dass das ein Kofaktor ist, das heißt x mal a gleich b. Und dann setzen wir wieder ein, benutzen die Kürzungsregel, das dürfen wir, weil wir in einem Integritätsbereich sind. Hier steht's. Der Trick ist so ähnlich wie das, was wir vorhin schon gemacht haben. Was machen wir denn jetzt? Wir schreiben a als b mal c. Für b ein. A mal x mal c. Und jetzt kommt die Kürzungsregel und sagt, wir dürfen a wegkürzen, dann bleibt hier noch 1 stehen. Das ist ja wieder dasselbe wie 1 mal a. Oder andersrum, a mal 1. Es wird nicht genau wie vorhin. Regel Lemma 2,5 Teil A oder 1. Nein, ich glaube A. Wie gesagt, 1 ist x mal c. Bei der Kürzungsregel ist wichtig, dass wir in einem Integritätsbereich sind. Deswegen habe ich vorhin nochmal gesagt, das steht hier in der Voraussetzung, wir dürfen die Kürzungsregel benutzen. Und wie vorhin schon, wenn man hier so Elemente hat, deren Produkt 1 ist, dann sind das Einheiten. Das heißt, c ist jetzt eine Einheit. Wenn c eine Einheit ist, dann liefert diese Gleichung, dass a und b zueinander assoziiert sind. Und genauso machen wir es im zweiten Fall. Schreib's mal hin. Jetzt ist b eine Einheit. Und genauso im zweiten Fall, wenn C in J liegt, dann ist A ein Teiler von C, dann macht man das so ähnlich, wirklich genau der gleiche Trick wie vorhin. Da wische ich nochmal zwischendurch. Wunderbar. Und auf dem Audio ist es auch richtig, weil ich ja gesagt habe, dass ich mich vorgeschrieben habe.
kann ich ja nochmal berücksichtigen.
Oder so. Dann können wir jetzt über maximale Ideale.
Sie sind nicht drauf. Ich schneide sie im Schluss sofort aus.
Mir ist es egal. Ich denke einfach nur, man will ja nur das sehen, man will ja nicht wissen. Definition.
Aber das macht sich gerade authentisch. Das macht die Fotos doch gerade authentisch.
Definition. Ja, das machen wir dann am Ende. Das wird dann die Special Edition. Hier haben wir einfach nur unsere Standardvoraussetzung. 1,1, also kommutativer Ring mit 1. Manche der Definitionen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, die kann man auch einfach nur in Ringen bringen, die ein 1-Element haben, die nicht unbedingt kommutativ sind. Da werde ich vielleicht in der Podcast-Folge was zu sagen zum Thema Assoziierte und Einheiten. Da bin ich um gebeten worden, dazu nochmal was zu sagen. Und dann kommentiere ich das nochmal. Das spielt aber in der Vorlesung meistens keine Rolle. Kann sein, dass ich im Workshop mal so ein paar Aufgaben stelle zum Thema Ringe sind sogar noch seltsamer, als man denkt. Aber hier für die Vorlesung, da ist es so häufig so, dass wir sowieso nur mit kommutativen Ringen mit 1 arbeiten, dass es dann keine Rolle spielt, dass man manche dieser Definitionen auch noch allgemeiner fassen könnte. So, wir haben ein Ideal von R. Wir wollen J ein maximales Ideal von R nennen, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Ich male mein Bild. Hier ist der Ring R. Irgendwo da drin ist das Ideal J. Und die erste Voraussetzung ist, dass das Ideal nicht der ganze Ring ist. Das heißt, das ist irgendwie sowas. Nicht der ganze Ring. Und jetzt kommt das, was ein Ideal zum maximalen Ideal macht. Das ist nämlich die zweite Eigenschaft. Es darf kein Ideal geben, was jetzt noch echt dazwischen liegt. Das heißt, im Bild, wenn ich versuche, mir jetzt noch irgendwie eine Teilmenge dazwischen zu quetschen, dann gelingt mir das zwar vielleicht, aber das wird dann kein Ideal. Es wird kein Ideal zwischen J und R. Und deswegen auch das Wort maximal, das ergibt dann Sinn. J heißt, achso, ich mache mal einen Kommentar dran. Ich mache mal sowas wie nichts dazwischen. Nichts dazwischen. In der Hoffnung, dass das irgendwie hilft. J heißt maximales Ideal von R. Genau dann. Ring, so wie in dem Bild. Und es gibt kein Ideal des Ringes, was echt zwischen J und dem ganzen Ring liegt. Und das werde ich in folgender Weise aufschreiben. Falls I ein Ideal von R ist und falls J eine Teilmenge von I ist und I eine Teilmenge von R. Ja, es ist ja sowieso, I ist ja ein Ideal von R. Aber falls jetzt das Ideal J da noch drin liegt, wenn also das Ideal irgendwo hier sich bewegt, dann darf das Ideal nur J sein oder R. Es darf halt nicht echt dazwischen liegen. Zeigen soll, dass irgendwas ein maximales Ideal ist, dann muss man halt was dazwischen hernehmen und zeigen, dass das nicht echt dazwischen liegen kann. Andererseits braucht man aber auch diese Vorstellung, wenn man zeigen möchte, dass etwas kein maximales Ideal ist. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, wie man kein maximales Ideal ist. Möglichkeit 1, man ist schon der ganze Ring. Möglichkeit 2, man ist ein schönes, echtes Ideal, aber es ist noch Platz dazwischen und da gibt es noch mehr Ideale dazwischen. Da ist ein bisschen Kreativität gefordert, manchmal, wie man die bastelt. Werden wir alles üben. Das sind maximale Ideale. Zum Beispiel ist 2 mal Z ein wunderschönes maximales Ideal von Z. Da passt nichts mehr dazwischen. 2 mal Z ist schon die Menge aller geraden ganzen Zahlen. Da werden Sie kein Ideal finden, was das umfasst und echt größer ist und was nicht schon die Menge der ganzen Zahlen ist. Das ist ein Beispiel. Wir wollen uns überlegen, dass es maximale Ideale überhaupt gibt. Das ist ja überhaupt nicht klar, warum sollte es so sein? Wir werden zeigen, dass jedes echte Ideal in einem maximalen Ideal von R enthalten ist. Dafür müssen wir solche maximalen Ideale sozusagen konstruieren. Und da brauchen wir ein Hilfsmittel. Das ist ein gängiges Hilfsmittel für solche Beweise. Man verwendet es zum Beispiel auch, wenn man zeigen möchte, dass Vektorräume beliebiger Dimensionen Basen haben. Auch Vektorräume mit unendlicher Dimension. Das haben wir nämlich in Algebra nicht gemacht. Hätten wir machen können. Und die Idee wäre genau so, also sehr ähnlich gewesen zu der, die wir heute sehen. Und jetzt kommt meine Folie. Na, Folie, mein Blatt. Wir beginnen mit dem Hilfsmittel Lemma 2.7. Das wird gleich irgendwie besser. Jetzt kommt nämlich der Zorn. Ich ignoriere mal kurz das, was unten steht. Das kommt dann gleich. Für den Moment schauen wir uns das Lemma von Zorn an. Steht, wie gesagt, in StudIP. Ist auch alles mit durchnummeriert, aber ich schreibe dazu jetzt nichts an, denn wir beweisen das Lemma auch nicht. Das ist das einzige Lemma, glaube ich, in der ganzen Vorlesung, was wir glauben. Wenn Sie das Thema interessiert, dann lesen Sie dazu nach. Lemma von Zorn oder auch Auswahlaxiomen. Dann können Sie sich angucken, wie man da argumentiert, um so ein Lemma zu bekommen. Was ist da los? Wir haben eine nicht leere, teilweise geordnete Menge, die heißt Skript M, mit einer Ordnungsrelation. Wir wissen hoffentlich noch, was eine Ordnungsrelation ist. Teilweise geordnet heißt einfach nur, es gibt diese Ordnungsrelation, aber man kann möglicherweise nicht alle Elemente miteinander vergleichen. Okay. Für jede Kette K soll Folgendes gelten. Und eine Kette ist einfach eine vollständig geordnete Teilmenge. Vollständig geordnet heißt, man kann jeweils zwei Elemente vergleichen. Für jede solche Kette soll gelten, dass es eine obere Schranke gibt. Obere Schranke heißt, ein Element, was größer ist als alles in der Kette oder jedenfalls mindestens genauso groß. Das ist also eine Beschränkung an Ketten. Und wenn man diese Beschränkung hat, dann sagt das Lemma von Zorn, dass man dann in der Menge M ein sogenanntes maximales Element findet. Die Maximalität bezieht sich dabei auf die Ordnungsrelation. Maximal zu sein heißt also, wenn man ein Element findet, was bezüglich der Ordnungsrelation größer gleich ist, dann muss es gleich sein. Es kann nicht echt größer sein. Das ist das Zornsche Lemma. Da wir es nicht beweisen, werde ich da jetzt auch nicht noch groß drum rumreden, sondern wir wenden es gleich an und ich hoffe, dass mit der konkreten Anwendung auch noch ein bisschen deutlicher wird, was das soll und warum das ein schönes und starkes Lemma ist. Gucken wir uns also das Resultat an. Das ist Satz 2.8. Ich denke, da sollte ich nochmal wischen vorher. Wenn ich hier so ein Keyboard hätte mit Soundeffekten, was ziemlich witzig wäre, davon träume ich schon länger, dann könnte man dann da für solche Zwecke so ein extra Button haben, so bitte wischen Sie jetzt oder so.
Ja, nein, bitte fotografieren Sie.
Ich glaube, es kann alles weg. Ich kann Ihnen den Satz schon mal zeigen. Dann kann ich ganz in Ruhe beide Tafeln wischen und Sie können sich schon mal daran gewöhnen, was wir da gleich machen. Erstmal nur das. Wir haben einen kommutativen Ring mit 1 und dann wollen wir uns überlegen, dass jedes Ideal, was nicht der ganze Ring ist, in einem maximalen Ideal liegt. Das ist der Satz. Und im Beweis verwenden wir die Idee aus dem Lemma von Zorn, das heißt, wir basteln uns eine Menge mit einer Ordnungsrelation und versuchen nachzuweisen, dass die Voraussetzungen aus dem Lemma von Zorn erfüllt sind. Schauen Sie einfach schon mal in Ruhe drauf, während ich wische. Und alles, was dann da später kommt, an Argumentation, mache ich an der Tafel.
Okay. Was haben wir denn gegeben?
Wir haben unseren Ring R. Wir haben ein Ideal J.
Und jetzt fangen wir an zu basteln.
Und zwar definieren wir die Menge Skript M. M besteht aus den Idealen vom Ring R, die nicht der ganze Ring sind und in denen J drin liegt. Das heißt, wenn wir nochmal an das Bild denken, dann ist hier unser Ring R. Hier ist irgendwo unser Ideal J. Und die Menge M besteht jetzt aus allen Idealen, die man hier noch dazwischen legen kann. Hier vielleicht eins und dann vielleicht hier noch eins und vielleicht noch eins drüben und dann vielleicht da eins. So ungefähr muss man sich die Menge M vorstellen. Echte Ideale, wo J als Teilmenge drin liegt. Das ist dieses Zeug. Jetzt sehen Sie schon, manche von denen liegen ineinander, aber manche auch nicht. Das heißt, das ist nicht unbedingt eine vollständig geordnete Menge bezüglich Inklusion, aber man kann es teilweise ordnen, indem man einfach sagt, ein Ideal davon ist kleiner als ein anderes, wenn es halt drin liegt. Das ist unsere Ordnungsrelation. Und dann kriegen wir eine teilweise geordnete Menge, die nicht leer ist, denn das Ideal J selber liegt da auf jeden Fall drin. Das liegt hier, es enthält sich selber. Fertig.
Gut, das ist unsere Menge M. Mit unserer Ordnungsrelation. Und was wollen wir als nächstes tun? Wir wollen uns die Voraussetzung aus dem Lemma von Zorn nochmal angucken. Die steht da oben auch noch gerade so sichtbar. Für jede Kette wollen wir jetzt eine obere Schranke finden. Wie muss man sich denn hier eine Kette vorstellen? Wir können hier mal ins Bild gucken. Kette heißt vollständig geordnet. Vollständig geordnet bezüglich Inklusion heißt, die liegen so ineinander drin. Eingeschachtelt, so richtig ordentlich ineinander drin. Sehen wir hier sowas? Ja.
Und mit Farbe sehen wir es noch besser.
Hier zum Beispiel, wenn ich hier mit J anfange und dann hier dieses größere Teil nehme und dann noch dieses größere Teil, so, dann wäre das eine Kette in diesem Bild. Denn die sind so wirklich ineinander drin liegend. Der ganze Ring gehört nicht mehr dazu, weil der ganze Ring nicht in M liegt. So, das ist die Idee von der Kette hier. Und wir wollen zeigen, dass die eine obere Schranke besitzt. Wenn jetzt da drüber nichts mehr ist, dann ist in unserem Beispiel die obere Schranke dieses große Ideal da oben. Aber wir müssen natürlich allgemein sehen, dass es sowas gibt. Also basteln wir. Das ist Aussage 1 oder Behauptung 1. Wir basteln uns eine obere Schranke. Dazu basteln wir uns eine Menge, von der wir erstmal zeigen, dass es ein Ideal ist. Und dann in Behauptung 2, dass dieses Ideal wirklich in der Menge M liegt und dann damit eine obere Schranke ist für die Kette K, mit der wir angefangen haben. Das machen wir jetzt ordentlich. Das Bild lasst ihr mal da. Wir beweisen jetzt also Behauptung 1. Ich schreibe nicht nochmal alles an, also was dieses V ist und so weiter. Wir fangen einfach mit so einer Kette an. Denken Sie an das Bild. Wir nehmen uns also eine vollständig geordnete Teilmenge von Skript M. Wenn diese Menge leer sein sollte, was ja sein kann, es muss ja nicht so aussehen wie hier in dem Bild, dass man damit dort anfängt und dann hochgeht. Wenn die Menge leer sein sollte, dann kann man jedes Element von M als obere Schranke nehmen. Da ist nichts zu tun. Interessant ist der Fall, wo die Kette wirklich irgendwas enthält. Und wenn die Kette irgendwas enthält, dann nehmen wir als V die Vereinigung aller Elemente aus der Kette. Das wäre in unserem Bild, wenn wir diese Kette hier betrachten, dann die Vereinigung dieser drei Ideale und dann sehen wir schon, da kommt einfach das Ideal raus, was da ganz oben liegt. Das Größte. Das ist auch die Idee im Beweis, dass man benutzt, dass die so ineinander drin liegen. Okay, Beweis von Behauptung 1. Da wollen wir jetzt also erstmal zeigen, dass diese Menge V ein Ideal ist. Wir benutzen einfach die Idealeigenschaften. Zunächst mal ist V nicht leer, denn die Kette K ist ja nicht leer. Das heißt, da liegen irgendwelche Ideale drin und Ideale sind nicht leer, weil es Untergruppen sind von R bezüglich Plus. Das heißt, da muss auf jeden Fall das Nullelement drin liegen. Okay, das heißt, wir haben 0 drin.
wollen wir noch zeigen, dass wenn man zwei Elemente daraus nimmt, dass dann die Differenz drin liegt. Dann hat man nämlich mit dem Untergruppenkriterium, dass V mit Plus eine Untergruppe ist von R mit Plus. Okay, wie machen wir das? X und Y liegen V. V ist eine Vereinigung von Mengen. Wenn etwas in einer Vereinigung liegt, dann liegt es in einer der beteiligten Mengen, in mindestens einer. Jetzt liegt also X in irgend so einem I und Y liegt auch in irgend so einem I. Das sind Elemente aus der Kette K. Nehmen wir uns das erstmal her. Sein vollständig geordnet sind, muss jetzt eins von diesen beiden Idealen eine Teilmenge von dem anderen sein. Das heißt, I1 liegt in I2 drin oder umgekehrt. Und das heißt dann, dass X und Y zusammen in einem dieser beiden Ideale liegen und dann liegt auch ihre Differenz drin, denn Ideale sind ja Untergruppen bezüglich Plus. Und die läuft genauso. Wir bleiben mal bei dem x aus v, was wir schon haben. Jetzt müssen wir noch zeigen, dass wenn man x mit irgendwas aus dem Ring multipliziert, dass man dann immer noch wieder in v landet. Sei also a aus r beliebig. Ich schreibe nochmal hin, was für i2 zu zeigen ist. Zu zeigen für lande ich wieder im Ideal. Das heißt, x mal a oder a mal x liegt auf jeden Fall in I1, aber I1 ist ja eine Teilmenge von V, deswegen liegt es auch in V. Fertig. Steht ja gerade aus allen Elementen der Kette K. Natürlich ist es eine obere Schranke. Nichts aus K kann größer sein als V. Okay. Das heißt, interessant ist eigentlich nur der erste Teil. Warum liegt denn V in der Menge Skript M? Was muss man erfüllen, um in der Menge Skript M zu liegen? Man muss ein Ideal sein von R. Okay, das haben wir erledigt. Man darf nicht der ganze Ring sein und man muss J enthalten. Ideal ist erledigt. Das J enthalten ist, ist auch erledigt, denn alle Elemente aus der Kette enthalten ja J. Deswegen enthält V auch J. Wir wissen schon, das Einzige, was das V davon abhalten kann, in der Menge M zu liegen, ist diese Bedingung, dass die Ideale nicht ganz R sein dürfen. Das heißt, wir müssen noch testen, ob V gleich R sein könnte. Das bleibt zu zeigen. Und das machen wir mit einem Widerspruchsbeweis. Wir nehmen einfach mal an, dass V der ganze Ring ist und dann kommt irgendein Quatsch raus. Angenommen, es sei V der ganze Ring. Was wissen wir über den ganzen Ring? Wir wissen, dass er kommutativ ist mit 1 in den Ring. Jetzt haben wir also dieses Ideal V. Dieses Ideal enthält das Einselement des Ringes, denn es ist ja gleich dem ganzen Ring. Und wenn wir uns dann nochmal angucken, wie V definiert war, nämlich als Vereinigung von Idealen, dann wissen wir jetzt auf einmal, dass irgendeins dieser Ideale schon das Einselement enthalten muss. Definition von V als Vereinigung von diesen Idealen der Kette K. Okay. Wenn ein Ideal das Einzelelement enthält, dann sagt uns Lemma 2.8 aus dem ersten Kapitel Teil A, dass das Ideal der ganze Ring ist. Nun ist also I gleich R mit Lemma. Oh, und wieder merke ich, dass diese römischen Kapitelbezeichnungen irgendwie blöd sind. Lemma römisch 1, 2, 8, 3, A. Das werde ich noch optimieren irgendwann. Nicht in dieser Vorlesung. Ein Kringelraum machen? Um das?
Ja.
Okay. Ich glaube auch. Es fällt mir jedes Mal wieder auf. Augenblick mal, kann es sein, dass I gleich R ist? I kommt aus der Kette K. Die Kette K ist eine Teilmenge von M und in M liegen nur Ideale, die nicht der ganze Ring sind. Das heißt, das ist unser Widerspruch. Nachzurechnen, die im Lemma von Zorn steht. Das Lemma von Zorn, wenn wir es jetzt anwenden, sagt uns, dass die Menge Skript M, oh, das ist kein Skript M da, das ist blöd, das soll ein Skript M sein, dass die ein maximales Element besitzt. A Stern und dann gucken wir, was uns das nützt. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass dieses A Stern das gesuchte maximale Ideal ist oder eine Möglichkeit für ein maximales Ideal von R, wo J drin liegt. Thank you. Gut, maximale Elemente von M liegen in der Menge M drin. Das heißt, das sind selbst Ideale, die nicht ganz R sind und die J enthalten. Warum man mit denen sehr schön arbeiten kann, aber vorher ist wahrscheinlich wieder Fotozeit, oder?
Ja.
Das kann jetzt ja weg. Stört es jemand, wenn es anbleibt? Okay, dann lasse ich das an und wir sehen gleich weiter. Ah, Frage? Stern liegt in M, alles was in M liegt, ist nicht ganz R. V ist dann schon weg. V haben wir nur vorher gebraucht, um die Voraussetzung aus dem Lemma von Zorn zu öffnen. V gibt es dann danach nicht mehr.
Aber es kommt dann nicht schon so ein Maximum
von M? Das ist nicht klar. Es könnte auch einfach nur der obere Teil von einer Kette sein und es könnte andere Ketten geben, die noch weiter nach oben gehen. Das ist nicht klar. Man kann ja die Ketten nicht unbedingt miteinander vergleichen bezüglich der Inklusion. Das heißt, das sind dann immer Kandidaten, aber es ist nicht klar, dass da auch wirklich was Maximales im ganzen Universum R dabei ist, sozusagen. Danke für die Frage. Gibt es noch andere Fragen? Okay. Dann schauen wir gleich mal, was wir machen können mit solchen maximalen Idealen.
Thank you.
überlegen, dass der Faktoring R modulo M ein Körper ist. Insbesondere folgt dann daraus, dass M ein Primmedian ist. Definieren, die soll I heißen, das soll eine Teilmenge von R werden. Und zwar sollen das diejenigen Elemente aus dem Ring sein, deren Restklassen bezüglich M im Ideal die Schlange liegen, im Faktoring. Das ist genau das, worum es in der Übungsaufgabe geht. Besteht aus Elementen des Faktorings. Elemente des Faktorings sehen so aus, M plus irgendein Vertreter. Und wir sammeln jetzt alle Vertreter, die uns Elemente des Ideals im Faktoring geben. Und dann, das ist Teil der Übungsaufgabe, dann kann man zeigen, dass diese Menge I selbst ein Ideal von R ist. Und zwar ist das ein Ideal von R, was M als Teilmenge enthält. Gleich R ist. was im Ideal die Schlange liegt. Das heißt, alle Elemente des Faktorings R modulo M kommen im Ideal die Schlange vor. Das heißt, die Schlange ist der ganze Faktoring. Und hier ist der andere Fall. Falls E gleich M ist, dann sind die einzigen Elemente von R, die hier Repräsentanten sind für Elemente aus dem Ideal, die Elemente, die schon in M liegen. Das heißt, das einzige Element, was es hier in dem Ideal gibt, ist M selber. Das ist also im Faktoring sozusagen das Nullideal. Ich schreibe mal, das ist sozusagen das Nullideal im Faktoring R modulo M. Je nachdem, was Sie sich besser vorstellen können. Was haben wir erreicht? Wir haben erreicht, dass der Faktoring R modulo M nur genau zwei Ideale hat, nämlich das Nullideal und den ganzen Faktoring. Aber wir kennen solche Ringe. Das haben wir uns schon mal angeguckt. Solche Ringe mit nur genau zwei Idealen sind Körper. Das war Lemma 1,3. War bestimmt römisch 1,1,3, aber ich gucke nochmal nach. Das muss römisch 1 gewesen sein. Nee, das kommt mir komisch vor. Moment, ich finde mein Lemma nicht. Wie komme ich denn darauf? Lemma 2,9 aus Teil 1 ist das. Das habe ich gesucht. Okay, das muss ich dann in meinen Notizen auch noch korrigieren. Da ist irgendwas durcheinander geraten. Aber ich weiß wieder, welches Lemma ich meine. Und ich schreibe es jetzt auch richtig an. Damit ist auch dieser Abschnitt 2 fertig. Als nächstes gucken wir uns spezielle Klassen von Ringen an. Die Idee ist, dass die Ringe jetzt immer schöner werden, dass wir immer schöner und besser und einfacher darin rechnen können. Das heißt, es ist Zeit zu wischen. Spezielle Klassen von Ringen.
jetzt gucken wir uns nur noch Integritätsbereich an. Danach kommt ein ausführliches Beispiel, genau wie
schon im letzten Abschnitt. Okay, es gelten also die neuen Voraussetzungen. Das heißt für Sie, dass wenn Sie gebeten werden, nachzuprüfen, dass ein Ring irgendeine der folgenden Eigenschaften hat, dann müssen Sie zusätzlich noch vorher nachprüfen, dass es überhaupt ein Integritätsbereich ist. Denn alles, was hier steht, steht unter dieser Voraussetzung. Zuerst reden wir über Zerlegung. Vielleicht erinnern Sie sich. Wir haben darüber gesprochen, dass es in Z so etwas Schönes gibt wie eine Primfaktorzerlegung. Und ich habe gesagt, naja, manche Ringe sind sehr schön, da gibt es was Ähnliches. Andere Ringe sind komplett komisch, da gibt es nichts, was auch nur entfernt in die Nähe kommt. Jetzt sprechen wir über genau solche Zerlegungen. Sei also A aus K, sind K eine natürliche Zahl und sind die Elemente A1 bis AK aus dem Ring, und zwar so, dass das Produkt genau A ergibt, dann sagen wir, dass das eine Zerlegung ist für das Element A, genau dann, wenn diese Elemente, diese Faktoren, die wir da hinschreiben, wenn die Einheiten sind oder Irreduzierbare. Das ist also das, was man sich bei einer Primfaktorzerlegung vorstellt, mit dem Unterschied vielleicht, dass wir hier Einheiten mit reinnehmen. Das heißt, wenn man sowas schreibt wie 2 ist minus 1 mal minus 2, dann hat man da das irreduzible Element minus 2 in der Zerlegung, aber man hat eben auch noch die Einheit minus 1 mit dabei. Und das möchte man hier mit einfangen. Irreduzibel oder Einheiten. Dann würde man sagen, das ist eine Zerlegung. Und man kann es dann noch genauer machen und kann sagen, das ist eine Zerlegung für dieses bestimmte Element im Ring, nämlich dann, wenn diese Gleichung machen. So, dann fangen wir einen Teil von dem ein, was in der Primfaktorzerlegung steckt. Und ich möchte die Notation in Zukunft vereinfachen. Ich habe keine Lust, immer hinzuschreiben, sei K aus N, seien diese Elemente aus R und seien die irreduzibel oder Einheiten, bla bla bla. Das würde uns ganz, ganz schnell auf die Nerven gehen. Das heißt, in Zukunft, wenn wir sagen, irgendwas ist eine Zerlegung für A und da steht dann so ein Produkt, so wie hier, dann ist da immer mit gemeint, dass die Indizes Sinn ergeben und dass die Elemente aus dem Ring kommen, bla bla bla. Das schreiben wir dann nicht immer noch alles mit dazu. Das heißt, das machen wir einmal als Konvention. Konvention. Für uns, das dürfen Sie natürlich auch selber benutzen. A1 bis AK Zerlegung für A in R. Wenn man das so hinschreibt, bedeutet das alles, was oben steht, inklusive Notation. Das bedeutet, oben stehendes, ich habe keine Ahnung, ob man das so schreibt, inklusive Notation. Wir wollen nämlich über faktorielle Ringe sprechen. Für das Wort faktoriell gibt es noch haufenweise andere Begriffe, aber dann bitte immer nachgucken, ob die Leute wirklich genau dasselbe meinen wie ich, ist nämlich nicht klar. Statt faktoriell sagen manche Leute Unique Factorization Domain oder ZPE für Zerlegung in Primelemente oder die sagen Zerlegungsbereich oder so. Es gibt da wirklich ganz verschiedene Ausdrücke für, aber gemeint ist immer Folgendes. R heißt faktoriell. Ich habe halt ein kurzes Wort gewählt. Und eins, was irgendwie sagt, was es bedeutet, faktoriell. Jedes Element, was nicht 0 ist, hat so eine Zerlegung. Das ist damit gemeint. So, und wenn man das Wort Zerlegung nicht einführt, so wie wir es gemacht haben, dann kann man die Definition genauso nehmen. Dann muss man aber erklären, wenn jedes Element aus R oder 0 eine Zerlegung besitzt, als Produkt von irreduziblen Elementen und Einheiten, bla bla bla. Und da mich das irgendwann genervt hat, habe ich es jetzt so gemacht. Okay? Z ist zum Beispiel ein faktorieller Ring. Jedes Element außer 0 kann ich schreiben als Produkt von Potenzen von Primzahlen, eventuell noch mit Vorzeichen, also 1 oder minus 1. Das sind unsere Einheiten, das heißt, das ist die Vorlage. Danach ist es modelliert. Und ich wische wieder. Integritätsbereich plus Zerlegungseigenschaft ergibt faktoriell. Jetzt kommt die nächste Definition und wir werden sehen, was die dann damit zu tun hat. R heißt Hauptidealring. Und das dürfen Sie sehr gerne abkürzen mit HIR oder sowas. Hauptidealring heißt, jedes Ideal von R ist ein Hauptideal. Das heißt, jedes Ideal von R kann man so schreiben, dass die Elemente da drin sichtbar werden als Vielfache von einem bestimmten Ringelement. Und dieses eine bestimmte Ringelement ist häufig nicht eindeutig bestimmt, aber es gibt sowas. Mathematisch sauber zu machen, müssen wir uns überlegen, was eine euklidische Normfunktion ist. Also etwas, was uns dabei hilft, für allgemeinere Ringe auszudrücken, was das Teilen mit Rest in Z sozusagen bedeutet. Eine Abbildung, die Normfunktion, und zwar von dem Ring ohne 0 hinein in die natürlichen Zahlen, heißt euklidische Normfunktion. Genau dann, wenn sie zwei Eigenschaften hat. Und diese beiden Eigenschaften heißen Normfunktion 1 und Normfunktion 2. Das Beispiel, was wir uns gleich noch angucken und was man sich ganz gut zum Merken hernehmen kann, ist der Ring Z mit der Betragsfunktion. Die Betragsfunktion ist auf Z eine euklidische Normfunktion. Und das benutze ich jetzt, um zu veranschaulichen, was diese beiden Teile aus der Definition sollen. Was erfüllt denn die Normfunktion? Na, wenn ein Element aus Z ein Teiler ist von einem Element aus Z, dann ist dieses Element betragsmäßig kleiner gleich dem Element, dessen Teil es ist. Ergibt es Sinn? Ein Element kann kein betragsmäßig kleineres Element teilen. Das funktioniert nicht. So, das ist das Erste. Das heißt, diese Normfunktion verträgt sich mit der Eigenschaft, ein Teiler zu sein. Das ist auch eine irgendwie eher eine analytisch sich anfühlende Eigenschaft, dieses Normzeug.
Aber
so was wenden wir auch nicht mehrmals nacheinander an oder so. Das ist ähnlich wie Determinante oder so Kram. Da lohnt sich das von links zu schreiben, das macht es viel einfacher. Ich nenne das Verträglichkeit mit Teilbarkeit. Mit Rest teilen, indem man dann eben schreibt, Zahl gleich Vielfaches von der anderen plus eventuell noch ein Rest. Und dann kann man diesen Rest betragsmäßig noch so klein wie möglich machen. Das ist die Idee dabei. Und genau das machen wir hier. Für alle xy aus unserem Ring oben 0 existieren Elemente, die nenne ich jetzt mal Q und R. Aus dem Ring und zwar so. Das gilt, na, einerseits kann ich x durch y mit Rest teilen, wobei q der Faktor ist, den ich brauche und r der Rest. Das heißt, ich schreibe x gleich q mal y plus r. Und für den Rest gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das ist quasi die Beschränkung für den Rest. Dadurch wird das so eine wichtige Eigenschaft. Der Rest soll nicht so groß sein, dass man sozusagen noch häufiger durch das y hätte teilen können. Das heißt, die Normfunktion soll auf r einen Wert annehmen, der echt kleiner ist als der von y. Und die einzige Ausnahme ist, es könnte auch sein, dass r gleich 0 ist. Dann hat man mit Rest geteilt und hat dann gemerkt, man hat keinen Rest. In dem Fall kann man aber die Normfunktion nicht anwenden, denn die ist ja für das Nullelement nicht definiert. Deswegen ist das ein extra Fall. Das heißt, die Norm ist kleiner als die von y oder aber der Rest war sowieso schon 0. Und dieses Ding heißt Teilen mit Rest. So hängen die zusammen. Teilen mit Rest und die Größe des Restes wird sozusagen gemessen mit einer Funktion, die sich mit Teilbarkeit verträgt.
gucken wir uns haufenweise Beispiele an.
Oh, bisschen. Kennen Sie aus der Schule Beispiele, wo man dieses Teilen mit Rest in Z braucht? Wo haben Sie das da benutzt? Überlegen Sie bitte mal. Es gibt da einen engen Zusammenhang. Wenn Ihnen der jetzt nicht auffällt, ist es okay, aber hätte er sein können. An was erinnern Sie sich, wo man Teilen mit Rest benutzt? Vielleicht haben Sie es auch nicht gemacht, kann sein. Irgendwelche Ideen?
Beim schriftlichen Dividieren und dann halt auch bei der Primion Division.
Das ist eine ähnliche Idee, ja genau. Ja, stimmt. Was ich im Hinterkopf hatte, ist einfach der euklidische Algorithmus. Ah, oh, große Augen, okay. Gut, wir reden hier darüber. Dann ist ja sehr gut, dass wir das machen. Ich dachte, alle kennen das aus der Schule. Nein. Wer kennt den euklidischen Algorithmus aus der Schule? Wir machen das ja hier sowieso. Also, ich bin nur überrascht. Beispiel. Zerlegungszeug. Und zwar gucken wir in Z und wir gucken uns Zerlegung an für die Zahl 12. Wer sagt mir denn meine Zerlegung von 12 im Ring Z? Dazu müssen Sie sich nur noch mal überlegen, was muss da erfüllt sein bei den Faktoren in einer Zerlegung und dann einfach los. Es gibt mehrere richtige Antworten. Und es gibt auch sehr viele falsche, aber es gibt mehrere richtige Antworten. Los geht's. Eins, mehr. Ja. Zwei, nee, das waren die. Ah, zwei, danke. Zweieinhalb. Okay, Sie dürfen anfangen.
Dreimal zwei mal zwei.
Kurz nachgucken. Das sind alles ganze Zahlen. Und die drei, die da stehen, sind alle irreduzibel. Das erfüllt die Voraussetzung. Und es kommt auch wirklich 12. Gut. Andere Vorschläge. Hat jemand einen anderen Vorschlag? Hatten Sie einen anderen?
3 mal 2 hoch 2.
Oh, nein, 2 hoch 2 kennen wir nicht. Wir wissen nicht, was das ist. Ist inhaltlich dasselbe wie das, aber man muss die Faktoren wirklich einzeln hinschreiben. Ja, andere Vorschläge. Jetzt dürfen Sie.
1 mal 2 mal 2 mal 3.
Dann ist noch eine Einheit dabei. Jetzt machen wir es noch ein bisschen interessanter. Ähnliche Idee, aber noch ein bisschen interessanter. Okay, Sie dürfen nochmal.
Dann minus 2 mal minus 2 mal minus 2 mal minus 1.
Ja, super, das nehme ich. Minus 1 mal minus 3 mal minus 2 mal minus 2. So oder so ähnlich haben Sie es gesagt. Finde ich super. Da ist eine Einheit mit dabei, die ist nicht langweilig. Und der Rest ist dann halt entsprechend mit Vorzeichen. Das sind auch alles irreduzible Elemente. Das Vorzeichen macht man nicht. Warum nicht? Ja, Assoziierte von irreduziblen Elementen sind auch wieder irreduzibel. Das ist nicht ganz trivial. Muss man einmal kurz drüber nachdenken, aber das haben wir benutzt. Das ist auch eins. Und zwar eine wirklich schöne Danke. Danke für die vielen kreativen Zerlegungen. Jetzt machen wir als zweites Beispiel noch das, was ich gerade schon angedeutet habe, mündlich. Die Betragsfunktion macht Z zu einem euklidischen Ring. So,
sich dafür überlegen. Man muss gucken, was die Betragsfunktion macht, wenn ein Element ein anderes teilt. Und man muss gucken, dass beim Teilen mit Rest, so wie wir das aus Z kennen, dass sich das genau mit dieser Betragsfunktion so verträgt, wie wir das von einer euklidischen Normfunktion erwarten. Schulwissen, rechne ich nicht nach. Als nächstes gucken wir uns einen sehr interessanten Ring an, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben, den wir bald noch viel näher kennenlernen. Ich schreibe hin, was der Ring ist, ich schreibe hin, was die Normfunktion ist, aber machen tun wir das erst nächste Woche Montag. ZI ist nämlich auch ein wunderschöner euklidischer Ring. Normfunktion machen? Na, die soll a plus b mal